Hier ist nicht die dritte oder vierte Welle, hier ist die grüne Welle. Denn, liebe Eishockey-Fans, männlich und weiblich, divers, heute ist St. Patrick's Day, am Aufnahmetag. So soll es sein. Guck mal, erstaunte Gesichter mir gegenüber und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie nicht Bescheid wussten. Aber ich habe es natürlich in langer Arbeit recherchiert. Bedeutet, heute ist eigentlich die Zeit für ein Guinness, aber machen wir nicht. Weil wir sind ja bei der Arbeit. Erstmal einen schönen guten Tag da draußen. Ich begrüße den ehemaligen Stay-at-Home-Verteidiger. Deshalb ist er auch zu Hause, denn woanders kennt er sich nicht aus. Rick Goldmann.
Schönen guten Tag, Sash.
Und sozusagen die 180 unter den Eishockey-Berichterstattern, was die Schwele.
Danke, Sash. Ja. Freut mich.
Ich bin auch dabei und weil keiner was vorbereitet hat, wie ich heißen könnte, ich bin einfach nur da.
Das Sash.
Ich bin halt da.
Du, so. Ich habe übrigens am Montag einen Podcast mit Trash Talk, DEG heißt der, Düsseldorf, einen DEG-Podcast mit aufgenommen, mit drei Fans. Und die haben auch so einen Sascha Bandermann drin, der ziemlich viel Shit abkriegt.
Die haben einen drin, ja, der so heißt wie ich, das ist ja
nein,
verrückt.
Nein, aber da hat auch einer der Rolle eingenommen, aber will oder nicht, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, du siehst, das macht Schule.
Ja. Offensichtlich.
Hoffentlich waren die nicht vorher da, dann wäre es blöd. Ja. Ja, sonst hätte ich ja nachgemacht. Es ist soweit, Leute. Das wissen auch die Fans da draußen. Es ist vorbei. Der erste Teil ist zumindest vorbei. Und deshalb machen wir einen kleinen Rückblick, ein bisschen Ausblick, einen Einblick nach der Gruppenphase. Wir haben auch zu Gast heute, das schon mal als Spoiler, ein neues, altes Gesicht in der Penny DEL. Und es gibt eine Wasserstandsmeldung vom Rhein. Die momentan Pegel, würde ich sagen, so steht kein Playoff-Niveau. Der aktuelle Pegelstand.
Heißt das Hochwasser oder nicht?
Ja, das weiß man nicht so recht. Also. Entweder steht dir das Wasser bis zum Hals oder es ist halt so weit unten, dass du noch nicht mal Eis gefrieren lassen kannst, weil halt kein Wasser da ist. Okay. Das ist ja dann auch scheiße. Das sind die zwei Aggregatzustände am Rhein momentan. Man kann es deuten, wie man will. Kümmern wir uns drum. Aber wir wollen mal ganz kurz, bevor wir auch zum ersten Gast dann später kommen, draufschauen, was so passiert ist. Also erstmal muss man sagen, das als kleine Promo, denn wir sind ja powered, presented, angezündet von Magenta Sport. Und es gibt natürlich das als Hinweis von kommenden Samstag, also in der Woche, wo wir jetzt aufgezeichnet haben, das ist der 20. bis hin zum 18. April. 103 Live-Eishockey-Events. Das Ganze inklusive auch der Konferenzen bei Magenta Sport. Und dann ab dem 18.04. gibt es die Playoffs, was ja in diesem Jahr sozusagen der Super-Quickie sein wird, alle zwei Tage. Der eine oder andere kennt es vielleicht. In 6 Spielen zum Meistertitel. Das ist dann die Schlagzeile. Aber das ist schon zu weit vorausgeblickt. Wir wollen uns erstmal darum kümmern, was ist in diesen 24 Spielen in den Gruppen Nord und Süd passiert und wer hat sich gut geschlagen, wer hat ein bisschen geschwächelt, wo ist Potenzial da für das, was noch kommt, wenn jetzt dann die Verzahnungsrunde startet. Goldi, du hast dir doch bestimmt extrem viele Gedanken gemacht, die ganze Nacht hindurch an diesem Podcast gearbeitet. Wo würdest du sagen, hat jemand was liegen lassen, wo hat vielleicht jemand eine gute Schulnote verdient?
Ich bin immer noch an der ich hänge an der Rechenaufgabe gerade fest, muss ich sagen. Und zwar, jetzt spielen die ja, jede Mannschaft spielt 14 Spiele.
Ja, gegen die anderen 7 aus der Gruppe, genau.
Dann wär's, hin und rück. Dann wäre es 14 mal 7, oder was ist die Rechnung?
Jetzt, du willst jetzt die 103 also Live-Events?
Ja, aber das sind 98.
Ich gebe doch nur das wieder, was mir 98 unser Spiele. Entsprechender Fachmann von Magenta Sport verantwortlich für Eishockey bei Magenta Sport,
du weißt ja,
als WhatsApp geschickt hat. Ich kann jetzt den Namen nicht sagen, ne? Der arme Max, das kann ich ja nicht machen.
Aber ich,
wenn es doch falsch gerechnet
du
ist.
Du weißt, ich bin sehr mathematikaffin und da ist natürlich sofort, das sind 98 Spiele, aber jetzt habe ich es auch schon zusammengerechnet, 98 plus 5 zusätzliche Konferenzen, da gibt 103 Events.
Ich habe ja auch gesagt, inklusive Konferenzen.
Gesagt, Events, ja, ich musste mir bloß die Zahl herholen, weil ich muss es verstehen. Also, für alle, die draußen vielleicht auf verwirrt sind.
Also
die
über 100.
Mitgerechnet haben.
Ob diese, die immer noch rechnen. Es gibt 14 Spiele für jeden Club aus der gegenüberliegenden Gruppe. Also es ist eine Nord, spielt jetzt nur gegen Süd. Gegen jeden zweimal.
Ja, klassisches Nord-Süd-Gefälle.
So. Also die spielen sehr interessant, weil das alles jetzt wirklich schnell gehen muss tatsächlich. Und die spielen zum Teil 4 Spiele in 5 Tagen und sowas.
Ja. Und ich bin tatsächlich mehrere Stunden gesessen und habe mir mal überlegt gehabt, wie könnte man sich das Ganze, was sehr schwierig ist, mit letzter Saison vergleichen, die Situation. Und
ach, mit letzter Saison hast du mal?
Ja, deswegen ist es halt, es ist schon sehr schwierig, das zu vergleichen, finde ich, weil in der Gruppe Nord, so wie jetzt gespielt wird, natürlich du andauernd gegen die gleichen spielst, während letztes Jahr, wenn du die 24 Spiele jetzt hernimmst, natürlich auch das Ganze übergreifend war über die ganze Liga. Trotzdem habe ich mich mal hingesetzt und habe nach 24 Spielen, wisst ihr, wann der 24. Spieltag in der Saison 2019-2020 war?
Boah, mit Start.
Der war noch im Dezember.
Ja, vor dem Jahreswechsel.
Nikolaus, 6.12. War das. Da haben wir Konferenz gemacht.
Okay.
Weiß ich, weiß ich noch.
Oder ich noch daneben benommen.
Stimmt. Nein, das stimmt gar nicht. Da kam der Nikolaus
zu uns. Das ist der Nikolaus. Konferenz. Genau. Und ich habe einfach mal ausgerechnet gehabt, wie viele Punkte, Tore und Gegentore haben die alle Clubs jetzt in der Saison 19/20 gehabt, haben sie dieses Jahr, natürlich nur in ihrer Gruppe. Und was ist die größte Differenz? Wo geht es am meisten positiv weg? Also wer hat am meisten Punkte mehr und wer hat am meisten Punkte weniger?
Darf ich ganz kurz noch einfügen, natürlich, damit wir, glaube ich, unseren HörerInnen mit ans Ohr geben, wo wir gerade stehen. Weil nicht jeder hat ja die Tabelle sofort im Kopf.
Ja.
Nur Status Quo, Gruppe Nord, aktuell Playoffs, Berlin, Bremerhaven, Iserlohn, Wolfsburg, das sind die Top 4. Und im Süden Mannheim, München, Ingolstadt, Schwenningen. Nur um das einmal kurz einzuordnen.
Dazu müssen wir aber auch sagen, Wolfsburg und Köln, Aufnahmetag heute Mittwoch, haben nur 23 Spiele, da könnte sich in der Tabelle noch was verschieben. Habe ich aber hier in meiner Berechnung mit einfließen lassen. Ich habe Wolfsburg und Köln nicht mit 24 Spiele um die Punkte und Tore verglichen, sondern mit 23 Spielen, damit wir wirklich einen schönen Vergleich
haben. Schlaufuchs. Genau, das ist das letzte Spiel, was hier kommt. Wir haben
alles gedacht.
So, die Frage an euch. Fangen wir mal kurz positiv an. Wer hat die meisten Punkte mehr im Vergleich?
Insgesamt, in der kompletten Liga jetzt, ne?
Bisher, nach 24 Spieltagen, beziehungsweise bei den anderen 23. Zwei sind mir sofort reingeschossen, beim dritten, muss ich zugeben, habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt.
Ich hätte sofort Schwenningen auf der Kante.
Absolut richtig.
Eins. Ja.
14 Punkte mehr.
Iserlohn wäre ein Kandidat von mir.
14 Punkte mehr, das sind die zwei höchsten.
Und beim dritten wird es echt schwer.
Ja, habe ich mich auch schwer getan. Es ist tatsächlich Berlin.
Oh.
Berlin hat 13 Punkte mehr. Und was das signifikant ist, muss man wirklich sagen, und das ist auch ziemlich signifikant, wenn man sich es überhaupt mal anschaut, dieses Jahr, die haben 98 Tore erzielt und nur 54 bekommen.
Ja.
Also dieses Jahr 98 Tore, das ist der Höchstwert und 54 Gegentreffer ist der zweitbeste Gegentorschnitt.
Ja, nach Mannheim logisch.
Und da haben sie sich halt brutal verbessert. Also sie haben 20 Tore mehr erzielt und haben 17 Gegentreffer weniger bekommen. Also das ist echt krass.
Aber wenn ich da jetzt nochmal zurückdenke, weil es gerade gefallen ist, Mannheim spielt ja überragend in dieser Südgruppe bislang. Mhm. Die müssen auch signifikant besser geworden sein, weil die waren letztes Jahr, war München, Straubing immer vorn, erster, zweiter. Da hat Mannheim, die kamen erst am Schluss.
Sehr richtig.
Was hast du da plus?
Mannheim wird als nächstes kommen, die haben 11 Punkte mehr und das ist relativ schnell herzuführen, wo die herkommen, warum es da deutlich besser läuft. Sie haben die wenigsten Gegentore dieses Jahr, das war deutlich mehr, wenn du dich am Anfang der Saison erinnern kannst, da waren sie nicht so konzentriert nach dieser Meistersaison, nach dieser sehr starken Saison, wo sie rauskommen sind, haben jetzt im Vergleich 18 Gegentreffer weniger.
Ja, aber ich war ja am Sonntag in Mannheim. Die haben ja was haben die jetzt Heimspiele gehabt? 12 Heimspiele haben die nur 15 oder 16 Gegentore zu Hause kassiert allein.
Ja.
Das ist unfassbar. Einmal haben sie mehr als zwei Tore kassiert zu Hause noch. Das einzige Spiel, das sie zu Hause verloren haben gegen Schwenningen.
Mhm. Aber wir haben das ja auch schon mal thematisiert, also defensiv arbeiten die wie die Mörder. Ist echt gut.
Nicht nur defensiv, man muss wirklich sagen, auch ich habe jetzt auch, ich war jetzt wirklich unterwegs auch und habe einige Spiele in der Halle gesehen und mit jedem, den du sprichst, der sagt, hör mal zu, dieses Jahr musst du Mannheim schlagen. Mhm. Wer Meister werden will, muss Mannheim irgendwann mal schlagen. Und das ist schon beeindruckend, wie stark die eigentlich wirklich spielen, bis sie vorne sind und wie clever sie dann spielen.
Es ist hin und wieder schade tatsächlich, weil die echt ein Feuerwerk abliefern können und dann merkst du so, okay, wenn sie die Führung haben, wenn sie merken, so spielt der Gegner, dann hast du das Gefühl, die spielen einfach nur noch,
clever.
Das ist nicht bieder, sondern clever und das ist halt einfach schlau, wie sie dann spielen. Mhm. Ich glaube, wenn du die mal 60 Minuten richtig loslassen würdest, meine Güte.
Und ich finde auch, dass du so eine Mentalität sofort erkennst. Ich habe das Spiel gegen Ingolstadt gemacht, in Ingolstadt, das vierte Spiel von diesen beiden Mannschaften, wo
0-3 nach 7 Minuten.
Also genau, wo Mannheim ja eh schon 3-0 in der Serie geführt hat. Und dann so die Frage war, okay, schlagen sie die zumindest einmal? Und 0-3 nach diesen paar Minuten und natürlich brechen die nicht zusammen, ne? Und das ist halt so mit so einer relativ entspannten Souveränität, cruisen die weiter, holen diese Tore auf, gewinnen das Spiel nachher auch und dann auch letztlich noch verdient. Na klar, könnten sie es auch verlieren, aber also das hat mich total begeistert, dass es nicht so ist wie, ja okay, heute haben wir mal einen Bad Day, bei Ingolstadt sitzt jeder Schuss, sie hatten ja auch Wahnsinn, was für eine Effizienz aus diesen drei Toren, ne? Hat nicht so oft draufgeballert, aber das hat, bringt die halt nicht irgendwie ins Schleudern. Das war interessant zu sehen, muss man schon sagen, ja.
Wenn man sich auch vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu Iserlohn und Schwenningen, weil ich das auch interessant gefunden habe, 14 Punkte beide mehr, wenn man sich das da anschaut. Iserlohn hat letztes Jahr, in der letzten Saison, nur 49 Treffer erzielt. Also sie haben sehr, sehr wenig Offensive letztendlich gestalten können und das ist der große Unterschied. Die haben jetzt dieses Jahr 26 Tore mehr und deswegen kommen die Punkte auch zustande. Während es bei Schwenningen fast andersrum ist. Also die haben auch ein paar Treffer natürlich mehr erzielt, aber das ist nicht so wirklich hoch, sondern die haben einfach viel bessere Defensive. Die kriegen 22 Gegentreffer weniger in diesen Spielen. Und deswegen haben sie auch da wahrscheinlich den Grund dafür, dass sie da die Punkte mehr holen. Bevor wir vielleicht auf die eingehen, die deutlich weniger Punkte haben, ist bei fast allen Mannschaften schon ein deutlicher Unterschied zu erkennen, nur eine Mannschaft, und die hätte ich echt auch nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, die sind fast komplett gleich, also von den Toren gleich, punkten dieses Jahr eins mehr, von den Toren, die sie bekommen haben, fast gleich, Gegentore mehr, und das ist Augsburg. Mhm. Augsburg war letztes Jahr am 11. Tabellenplatz zu dem Zeitpunkt mit 26 Punkte, dieses Jahr haben sie 27 Punkte. Und wenn man dann immer sagt, ja, die Südgruppe ist besser, ja, da haben sie aber die Punkte theoretisch konstant gehalten im Vergleich zum letzten Jahr.
Gegen andere Gegner.
Gegen andere Gegner. Also ich weiß, das hinkt alles, ist trotzdem irgendwie interessant mal anzuschauen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, okay, du hast nicht alle gespielt und so weiter. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es schon spannend, diese Werte zu sehen. Vor allem, wenn wir jetzt auch dahin kommen, die weniger Punkte haben. Ich glaube, die ersten zwei, die weniger Punkte haben, die meisten weniger Punkte haben.
Die größte Differenz.
So ist es schöner gesagt, genau.
Ja, besser erklärt.
Die liegen eigentlich auf der Hand. Man sieht es an der Tabelle, da gehört Straubing dazu, Nürnberg. Straubing hat 21 Punkte weniger. Die waren letzte Saison zu dem Zeitpunkt auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja. Und dann 20 Punkte weniger ist Nürnberg.
Ah, okay.
Wenn man sich das anschaut, bei Straubing ist es sehr auffällig.
Bei den einen finde ich es tatsächlich erstaunlich auf Straubinger Seite, auf Nürnberger Seite. Gut, da hat man diesen krassen Cut gehabt, insgesamt im kompletten Club, inklusive Sponsor, inklusive Mannschaft, also wirklich alles neu. Bei Straubing hingegen ist eigentlich fast alles gleich geblieben. Also auch nicht alles, aber das ist schon so zusammengeblieben tatsächlich, wie es eigentlich letztes Jahr war. Eine Position auf der Torhüterposition hat sich ein bisschen was verändert, dann wirklich nur marginal. Es ist eigentlich die komplett gleiche Mannschaft wie im letzten Jahr.
Ja, spielerisch ist auch die gleiche Mannschaft. Und da sind auch mit die größten Unterschiede, weil offensiv letztes Jahr war das die beste Mannschaft zu dem Zeitpunkt mit den meisten Toren und dieses Jahr haben sie 26 Tore weniger erzielt. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Mhm. Und wenn du dann natürlich noch 19 mehr Gegentreffer kriegst, dann geht es das nicht gut aus.
Ja. Aber sie haben zumindest ja noch die Chance auf die Playoffs in diesen nächsten 14 Spielen. Das trifft auf den Verein aus Nürnberg, den du gerade genannt hast, nicht zu momentan. Die werden wahrscheinlich dann nach 2011 mal wieder die Playoffs verpassen. Mit nur 4 Siegen aus den 24 Spielen, 17 Punkte geholt, was ein Schnitt ist von 0,71. Das ist natürlich wenig. Aber
getoppt nur noch von Krefeld, die haben nur 17 Punkte, 0,62 Punkte im Schnitt.
Genau, aber wir haben ja das auch schon mal als Thema gehabt in einer Folge vor ein paar Wochen. Das war Folge, jetzt lass mich kurz nachschauen, bevor ich hier Quatsch erzähle.
Schau doch mal nach.
Ich schau mal nach. Ich gehe mal hier.
Nimm's ganz genau.
Ich trinke aber einen Schluck Tee.
Folge 79, Titel Raststätte Magdeburg, wo ja unter anderem eben auch
Nöbi.
Genau, Marcel Nöbels angerufen
hat. Aber
eben auch den Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers, Wolfgang Gassner, zu Gast hattet. 11. Februar war das, also ist noch nicht so dramatisch lange her, wo er sein Konzept oder das Konzept des Vereins erzählt hat. Und deshalb würde ich sagen, lass uns direkt bei Nürnberg bleiben, weil das jetzt ein Thema von uns ist. Denn es gab ja eine Meldung, eine interessante Meldung, dass man sich von André Dietsch, dem sportlichen Leiter, trennt, insofern, als dass er diese Position nicht mehr einnehmen wird. Weiterhin momentan zumindest noch im Verein bleibt als Torwarttrainer und ich glaube auch noch für den Nachwuchs verantwortlich ist vom ERC. Ne? So ist das, glaube ich, immer noch momentan avisiert. Und man hat Stefan Ustorf geholt. Als neuen sportlichen
Leiter
und starken Mann, was den Sport betrifft.
Da fragen wir doch mal nach.
Wollen wir das mal machen?
Lass uns das
machen. Den rufen wir direkt mal an.
Verrückte Sachen.
Mit ihm haben wir ja auch gesprochen vor, ja, ist schon ein bisschen länger her, vor ein paar Monaten.
War im Sommer.
Ja, genau. Es war im Sommer, ja.
Zu Hause aus seinem Keller damals, glaube ich, in den USA.
So war der Empfang schlecht.
Nee, oder es war damals der
Stefan, hier ist die Eishockey-Show. Beste Grüße.
Hi, Jungs.
Hi, Stefan.
Grüß dich. Stefan, erstmal danke für deine Zeit und die erste Frage muss natürlich sein, wie busy bist du gerade schon? Das Telefon klingelt, lieber.
Warte, ganz kurz.
Da kauft er schon einen Spieler ein, noch gerade noch ganz frisch da
und
schon
mit einer gesigned. Das ist nur so ein Klingelton im Hintergrund, ist das nur so eingespielt.
Das war mit dem Sage ausgemacht, glaube ich auch, dass ihr zwei das ausgemacht habt.
Nein, tut mir leid, da sind wir völlig falsch verbunden.
Okay.
Doch, bei den Einzeigern sind wir schon, aber Christoph Sandner ist schon seit Jahren nicht mehr hier.
So, ich ziehe das mal in der Zwischenzeit ein bisschen runter.
Das mal kurz.
Ja.
Dann hörst du aber nicht, wenn der Stefan
genau,
wieder
Zeit hat. Ja, dann kommt, da wissen wir nicht.
Sekunde, gehen wir mal hoch. Gib mir eine Sekunde, bitte. Jungs, gib mir mal eine 30 Sekunden.
Ja, alles klar.
Wir rufen wieder an.
Wir rufen nochmal an. In einer Minute.
Ruf zurück, genau.
Ja, ruf zurück.
Also, naja, aber was klar war, Office, es war auf jeden Fall nicht der heiße Draht. Ja, es war nicht der heiße Draht nach Nordamerika.
Nee,
also,
das aber war voll im Office drin schon.
Klang deutsch.
Voll im Office-Betrieb drin, ja. Der Stefan sofort.
Hat er schon richtig Telefondienst abzuleisten? Schau mal da.
Ja, er darf noch nicht zur Mannschaft, habe ich gelesen, sondern er darf erst ab Donnerstag zur Mannschaft. Heute ist, also ab morgen.
Ja, hast er mit der Quarantäneregel.
Richtig, genau. Damit er dann zur Mannschaft darf, wahrscheinlich wegen Tests und so weiter.
Ja. Aber was ich sagen wollte vorhin auch, wir hatten
ihn
auch.
Ein Telefon hat er schon bekommen, das er vorher anderer gehabt hat.
Wir hatten ihn auch in dem Podcast, du hast gerade gesagt, irgendwann im Sommer war das, Folge 49, ich weiß nicht mehr, wann das war. Und da hat er damals auch erklärt, hey, ich bin ja damals in Berlin so am Ende so in den Scouting-Bereich abgedriftet, auch natürlich in Verbindung mit den LA Kings. Aber das war irgendwie nicht so das, was ich 100% wollte. Das war nicht das, was ich machen will eigentlich. Und dementsprechend ist das vermutlich jetzt die Position, die er sich vielleicht auch immer ausgemalt hat. Fragezeichen, können wir ihn gleich fragen?
Ja, ich glaube, das ist auch die Position, die er eigentlich in Berlin so angesiedelt hatte. Genau. Tatsächlich, oder hatte, ja.
Ja. Aber es war ja relativ früh nach Karriereende hatte er das ja schon mal.
Und interessant wird auch sein, wir stellen jetzt die Fragen einfach schon mal zuvor, bis wir uns die wieder erreichen, tatsächlich, ob Nürnberg auch bei diesem Weg bleibt. Du hast es ja gesagt, wir haben mit Wolfgang Gastner gesprochen, eben, dass man jung bleiben will, dass man praktisch dieses komplette Clubkonzept eigentlich verändern will im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man sich als Ausbildungsverein auch sieht.
Mit einem Trainer, der ja auch aus dem Nachwuchs kommt,
ganz genau,
Frank Fischöder. Ne?
Ganz genau. Bin ich gespannt, aber es gibt ja auch immer der Chef vor eigentlich, aber als sportlicher Leiter hast du natürlich auch selber deine Vorstellungen, du musst ja auch haben.
Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, weil ich so dachte, es wird so viel geredet über den sehr jungen Weg von Nürnberg oder das, was die Idee jetzt ist für die nächste Zeit. Ja. Es hat ja auch der Wolfgang gesagt, es geht ja nicht darum, dass es jetzt passiert, sondern dass es halt für uns ein längerer Weg ist, wie lange man ihn dann auch durchhalten kann. Das ist ja auch mal schon die Frage bei so einem Wechsel auf einem Sportdirektorposten. Eigentlich hast du ja mit dem Menschen angefangen, damit du diesen Weg eben mittelfristig gehst. Jetzt kam so raus, okay, offensichtlich war das vielleicht auch eine zu hohe Belastung, so klang es zumindest aus den Stimmen, die man gehört hat, weil er sich eben auch noch um den Nachwuchs und noch um die Goalies gekümmert hat. Aber ich habe mir den Altersschnitt mal durchgeguckt oder angeschaut. Die sind so bei knapp 26, so 25,5. Das haben drei weitere Teams jetzt auch mit den Eisbären, mit Köln und mit Krefeld, die auch in diesem Bereich jung sind. Also was das Jüngste jetzt in der Liga so hergibt.
Ja, bei denen ziehen natürlich die zwei 16-Jährigen mittlerweile schon 17 ordentlich nach unten, Nürnberg noch.
Ja.
Elias und Roman Kechter.
Genau. Ich habe mir aber die Eiszeit so angeguckt von diesen Young Guns. Nürnberg hat jetzt 4 Spieler, 20 Jahre oder jünger im Team, 3 unter 20, das hast du gerade gesagt. Und da ist so Julius Karrer so als Verteidiger der Einzige, der so eine wirkliche Eiszeit hat, ne? Mit 15 Minuten. Also das ist ja schon dann schon viel. Oder ist schon eine gute.
Ich fand das ein bisschen schade. Ich habe Nürnberg tatsächlich relativ oft in meiner Rotation gehabt, bislang in den ersten 24 Spielen. Den Roman Kechter, wenn du den loslässt, das ist echt einer, der hat enormes Potenzial. Ich fand es immer wieder schade, dass man den auch nicht so, weißt du, was halt was man oft gern sieht, dass du die Jungs auch positionsgetreu einsetzt, dass du halt nicht sagst, okay, der läuft in der vierten Reihe mit, sondern ich setze ihn da ein, wo er seine Stärken hat. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, dass das nicht passiert ist.
Naja, vielleicht mal ein kurzer Gedanke. Ich weiß nicht, wenn du das aber so machen würdest, dann bräuchtest du ja auch dementsprechend schon gute Imports, wo du jeden dazustehst oder sehr gestandene deutsche Spieler, die dann wieder Nöbis zum Beispiel und der Pföderl dann Reichel Lukas mit Reichel mit dazu nehmen. Ja. Oder jetzt gestern in München hat der JJ Peterka gespielt, die haben die Reihen umgestellt. Mhm. So, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr hin. Mit obwohl Mark
Vokes.
Der Spiel angestellt. Vokes war in der Mitte, gell?
Ja.
Ich glaube auch, da war der Vokes in der Mitte und dazu war noch erfahrener auf der Außenbahn.
Ich glaube, da Frank Mauer.
Ja, das muss sein. Nee, das war der Elis.
Ah, Elis,
ja. Elis war es, genau. Vokes, Elis, Peterka. Da hast du natürlich dann einen Top-Import-Spieler, da hast du einen Top-deutschen Spieler und dann kannst du so einen dazuschmeißen. Da weiß ich nicht, ob die Qualität in Nürnberg wirklich auf den Importstellen dann so gut ist, dass du dann auch sagst, ja, die kann ich durchmischen, weil der jemanden zieht.
Vielleicht nicht auf allen, aber du hast ja einen Luke Adam, du hast einen Chris Brown, du hast einen Patrick Reimer, du hast jetzt schon erfahrene Spieler da drin, finde ich, in der Mannschaft auch.
Ja, aber die so wirklich funktionieren. Also ich meine, du hast jetzt drei angesprochen.
Du hast ja, das ist eine Reihe. Mit der Tabellensituation hast du natürlich auch Leute, die mit sich selbst dann kämpfen. Das Richtig. Ist ja auch klar irgendwann.
Ja, das ist meine ich schon.
Ist schon was anderes.
Der Usti ist übrigens fertig und wir können ihn anrufen. Das machen wir direkt wieder. So.
So, jetzt.
Jetzt, Klappe die zweite. Grüß dich nochmal. Rick, Sascha und Hi. Basti nach wie vor hier. Und dementsprechend haben wir festgestellt, es ist schon richtig viel zu tun da im Office, oder?
Ja, es gibt viel zu tun, absolut. Keine Ahnung, du, ich hatte genug Zeit zum Ausruhen jetzt, alles gut.
Okay, Stefan, hol uns doch mal ab und auch vielleicht zu Beginn mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bist jetzt frisch in Amt und Würden, musst dich da noch eingrufen, das ist klar. Aber wann war so der erste Kontakt, wann war klar, das wird dein neuer Arbeitgeber?
Oh, der erste Kontakt hat stattgefunden vor, lass mich nicht lügen jetzt, also ich würde mal sagen, dreieinhalb Wochen ungefähr. Ja. Ja, sowas um den Dreh rum. Dreieinhalb Wochen, da hat sich Wolfgang Gassner bei mir gemeldet. Und hat ja anfangs erstmal gesagt, er ist sich noch sicher, aber er macht sich Überlegungen. Dann haben wir uns einfach mal am Telefon kurzzeitig unterhalten. Dann eine Woche später haben wir uns wieder unterhalten und da wurde die Sache dann schon ein bisschen konkreter. Wir haben uns dann getroffen, zusammengesetzt und innerhalb von den nächsten paar Wochen, dann sage ich jetzt mal, in den Gesprächen, die wir geführt haben, waren wir uns dann relativ schnell einig und für ihn war natürlich die Aufgabe erstmal auch sicherzugehen, dass er wirklich eine Veränderung vornehmen will. Aber dann für mich war die Situation ja relativ, das ging relativ schnell, sage ich jetzt mal, dass ich mir klar war, dass das eine sehr interessante Aufgabe ist, die ich gerne in Angriff nehmen würde. Und ja, das ging, hat nicht mehr so lange gedauert dann danach.
Und Stefan, du warst ja vorhin in ähnlicher Position bei den Eisbären, warst dann jetzt natürlich auch aktiv auf Jobsuche, was derzeit sicher Corona-bedingt auch gar nicht so einfach alles ist tatsächlich. Was wurde dir mitgegeben tatsächlich in Nürnberg? Man hat ja diesen Club komplett um 180 Grad umgedreht, kann man glaube ich so sagen, vor der Saison. Da ist das Sportliche natürlich mit einkalkuliert. Wird man auch mit dir bei diesem Weg bleiben der Erneuerung in Nürnberg?
Ja. Das war die eindeutige Vorgabe von Nürnberg. So wollen wir das machen. Bist du interessiert daran, diese Arbeit so auf diese Art und Weise fortzusetzen oder diesen Weg zu gehen? Und ja, ich meine, du musst dir natürlich schon bewusst sein, wenn wir über diesen Weg sprechen, das bedeutet, wir wollen mit jungen deutschen Spielern, wir wollen jungen deutschen Spielern die Möglichkeit geben, bei uns zu spielen, sich zu entwickeln, Leistung zu bringen und wie gesagt, zu absoluten Stammkräften in der DEL zu werden. Aber wir müssen natürlich auch diesen Spagat schaffen zwischen Entwicklung und Ergebnissen und Erfolg. Also, weil es ist ein ergebnisorientiertes Geschäft und ab nächster Saison gibt es den Abstieg. Und wenn wir Letzter werden, weißt du selber, wie das ist, dann fragt dich kein Mensch, wie viele junge Spieler du entwickelt hast.
du sprichst den Spagat an, Usti. Wenn du, was du jetzt machen kannst, so den Kader zusammenzustellen nach deiner persönlichen Philosophie, was ist denn deine Philosophie? Erklär das mal ein bisschen genauer, weil diesen Weg, vielleicht kennt den auch nicht jeder, den Nürnberg davor hat. Und was ist deine Philosophie und was kann damit für Zielstellung für nächste Saison realistisch sein?
Ja, ich bin ganz ehrlich, weil ich glaube, das hat einfach wenig Sinn, jetzt groß irgendwas zu erzählen. Und dann Tatsache ist, ich habe 15 bestehende Verträge für nächstes Jahr. Mein Handlungsspielraum für die nächste Saison ist nicht sehr groß. Das heißt, dass die neuen Verträge oder die neuen Spieler, die ich verpflichte, die ich finde hoffentlich, die müssen Leistungsträger sein im Sinne von, die müssen uns nach vorne bringen, obwohl es nur eine bestimmte Anzahl ist, aber die müssen uns nach vorne bringen, dass wir nächstes Jahr schon den nächsten Schritt nach vorne machen und konstant einfach auch in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Das ist ja bis jetzt nicht der Fall gewesen. Im Großen und Ganzen ist für mich die Situation so, ich glaube, um auch vor allem jungen deutschen Spielern die Chance zu geben, in dieser Liga zu bestehen und Erfolg zu haben, musst du sie meiner Meinung nach mit Erfahrung und Führungsqualität umgeben. Und das heißt, dass ich ja, was die Ausländer angeht, doch ein bisschen mehr auf erfahrene Ausländer schauen werde und auf ausländische Spieler, von denen ich hoffentlich weiß, dass sie auch in ihren vergangenen Stationen Führungskräfte waren, die bereit sind, mit jungen Spielern zu arbeiten. Ich glaube, wenn du Ausländer verpflichtest, als, sage ich jetzt mal, ich will uns keinen kleinen Club nennen, weil das sind wir nicht, aber ein Club mit einem kleineren Budget, wenn du da Ausländer verpflichtest, dann kommt es natürlich oft vor, dass du Spieler holst, die sich bei dir beweisen möchten, die bei dir unterschreiben, um sich zu präsentieren für den Rest der Liga oder für den Rest Europas, um dann hoffentlich irgendwo bei einem großen Verein für viel Geld zu unterschreiben. Und die Sorte Spieler, sage ich jetzt mal, sind dann meistens auch Spieler, ohne dass ich jetzt jemand auf die Füße treten will, die halt, ja, die spielen, um sich zu präsentieren. Und ich brauche Spieler, die bereit sind, die Rolle eines Mentors zu übernehmen für meine jungen deutschen Spieler. Ich muss meine Spieler aber dann auch daran messen. Und ich glaube, wenn du vorher ganz klar kommunizierst, was du erwartest, dass du eben auch erwartest, dass sie helfen, deinen jungen Kader zu führen, zu leiten und auch die Zeit investieren und mit diesen jungen Spielern verbringen, dann musst du sie auch daran messen, wenn es darum geht, möglicherweise Verträge zu verlängern oder ihre Leistung einfach zu beurteilen. Vielleicht hat ein Spieler dann ein bisschen weniger Punkte, sorgt aber dafür, dass sich sein 18-jähriger Linksaußen hervorragend entwickelt. Und das sind so die Dinge, auf die ich achten muss und achten
werde. Usti, das hört sich für mich ein bisschen an. Ich weiß, das ist jetzt der Hink, der Vergleich, aber es hört sich trotzdem für mich ein bisschen an, als wie der Spirit von Berlin, von den Eisbären Berlin, als sie richtig erfolgreich waren. Da hat man zu der Zeit, finde ich, immer wieder es geschafft, junge Spieler bei den Eisbären einzubauen, sehr, sehr gute Importspieler wirklich zu haben und gestandene Deutsche, die dann insgesamt als Kollektiv funktionieren. Das ist ja ähnlich, wie du das jetzt gerade versuchst zu erklären, oder?
Ja, ich glaube schon, dass man das miteinander vergleichen kann auf einem kleineren, sage ich jetzt mal, auf einer kleineren Plattform. Ich meine, Spieler wie Dennis Pedersen, Steve Walker, Mark Buffet. Ich meine, Dennis Pedersen kam direkt aus der NHL mit 500 Spielen Erfahrung. Das war mit Sicherheit kein billiger Ausländer, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Aber was ich weiß, was du meinst, und damit hast du nicht Unrecht. Es geht darum, wirklich ein Kollektiv zu formen, wo sich jeder über seine Aufgaben und seine Rolle bewusst ist und eben auch in diese Rolle passt, in dem Sinne. Wie gesagt, es ist wichtig, dass du meiner Meinung nach vorher einfach ganz klar kommunizierst, was deine Ziele sind, was du dir erwartest von jedem Einzelnen und dass du sie dann auch an diesen Erwartungen messen wirst. Und ich glaube nicht nur, dass Berlin in der Vergangenheit so gearbeitet hat, sondern der Fakt, dass du einfach diese jungen deutschen Spieler bei uns einbauen willst und auch musst, ist so und das ist auch richtig so und du musst halt dementsprechend versuchen, die richtige Mischung zu finden.
Und Sie waren mal gerade bei den jungen Spielern dann sind. Dein Job besteht sicher nicht nur daran, da die Mischung zu finden, aber einer deiner wichtigsten Sachen wird sicher, also aus meinem Gefühl heraus, auch einem Roman Kechter, der ja ausgeliehen ist von Rögle, von dem schwedischen Juniorenteam derzeit, dem muss man ja auch schmackhaft machen. Warum soll ein Roman Kechter in Nürnberg bleiben? Der hat bis jetzt relativ wenig Eiszeit immer wieder gesehen.
7 Minuten ungefähr?
Ja, hat aber enormes Potenzial, wenn man den mal rennen sieht. Dem musst du ja auch irgendwie klar machen, hey, Roman, es rentiert sich wirklich, dass du auch im nächsten Jahr dann bei uns spielst, weil wir können dir das und das bieten. Das ist ja auch sicher ein Spieler, den man halten will.
Absolut. Ich bin da ganz ehrlich, Roman Kechter hat im Augenblick bei mir absolute Priorität. Er ist aus Nürnberg, er hat hier im Nachwuchs gespielt und er ist in seinem Jahrgang mit Sicherheit einer der talentiertesten deutschen Spieler, die wir haben. Und ich werde alles dran setzen, um ihn davon zu überzeugen, dass es richtig ist für ihn und für seine Entwicklung in Nürnberg zu bleiben. Und dafür muss ich ihm natürlich Argumente liefern, das ist ganz klar. Das fängt an mit Eiszeit, das ist kein Thema. Das ist aber auch das Programm drumherum. Ich muss ihm Dinge bieten, von denen er überzeugt ist, dass sie ihn zu einem besseren Eishockeyspieler machen. Und das ist meine Aufgabe für die nächsten paar Wochen, das ist ganz klar. Es ist so, ich bin nicht der Trainer und ich bin als Manager eigentlich immer mit der Philosophie die Sachen angegangen. Die Eiszeit, die entscheidet der Trainer. Ich will da nicht runtergehen und will sagen, du machst jetzt das, das und das. Das halte ich für falsch. Und ich will auch nicht, dass Spieler zu mir kommen und in meinem Büro sitzen und sagen, sprich mit dem Trainer, ich spiele nur 7 Minuten pro Spiel oder mir gefällt meine Position nicht und ich will das. Da bin ich auch kein Fan von. Ich bin der Meinung, dass solche Sachen zwischen Spielern und Trainern kommuniziert werden müssen und da müssen Lösungen gefunden werden. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, dass wir alle hier in Nürnberg und auch der Trainerstab, Frank Fischwieder und Manuel Kofler, uns bewusst sein müssen, dass es der Weg ist, den wir gehen wollen und dass wir dafür eben auch bestimmte Dinge tun müssen, was die jungen Spieler angeht. Und Eiszeit muss man sich trotzdem immer verdienen. Du kriegst nur, weil du jung bist, bei uns keinen Freifahrtschein. Aber ich muss natürlich auch jungen Spielern erlauben, dass sie Fehler machen dürfen, weil die werden sie machen. Und ich kann, wenn ich wirklich daran interessiert bin, junge Spieler auf lange Sicht hinweg zu entwickeln, dann kann ich natürlich nicht nach einem Fehler sagen, okay, heute ist der Abend für dich beendet. Das bringt uns alle nicht nach vorne, das bringt den Spieler nicht nach vorne. Aber das ist ja im Endeffekt genau das, was Frank Fischer über 20 Jahre lang gemacht hat. Und das ist der Weg, den wir zusammen gehen wollen.
Du, ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn man so drauf schaut, jetzt würde ich auf die Punkte rumreiten, mit 17 Punkten momentan in der Südgruppe letzter, aber wenn man sich die Tore anschaut, 50 geschossen, das sind die wenigsten, 98 bekommen, das sind die zweitmeisten. Wo siehst du die größte Baustelle, wo was passieren muss? Eher so in der Offensive oder in der Defensive?
Um ganz ehrlich zu sein, ist es für mich die größte Baustelle im Augenblick. Und ich gebe jetzt ganz klar zu, heute ist Mittwoch, ich bin seit Montag im Amt. Ich darf erst morgen das erste Mal in die Kabine und mit der Mannschaft reden, aufgrund von Corona-Vorschriften und Tests. Deshalb ist es jetzt nicht ganz so einfach. Ich habe im Vorfeld auch schon wieder gesagt, dass es sehr, sehr schwierig ist für mich, mir ein genaues Bild zu machen, was hier funktioniert und was nicht funktioniert, nur weil ich jedes Spiel im Fernsehen gesehen habe. Das funktioniert so nicht. Das wisst ihr alle selber. Ich sehe, die größte Baustelle von außen jetzt, wenn ich das so sagen kann, ist für mich der mentale Bereich. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie sich präsentiert. Und das ist meiner Meinung nach eine mentale Sache. Wir müssen positiver denken. Wir müssen versuchen, kleine Ziele zu erreichen, indem wir im Training, in unserer Vorbereitung, im Spiel hart arbeiten, uns kleine Ziele setzen, die wir dann hoffentlich auch erreichen können. Und wenn du diese kleinen Ziele zusammen erreichst, dann wird da draußen ein großes Ziel. Ich sage immer, wenn du 100 verschiedene Sachen alle um 1% besser machst, dann kommen dabei gute Ergebnisse raus. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Wenn ich mir meine Verteidigung nur auf dem Papier anschaue, dann ist es für mich nicht so verkehrt. Das sind alles solide Eishockeyspieler. Die deutschen Verteidiger, die wir haben, sind eigentlich alle im besten Eishockey-Alter. Julius Karre hat sich hervorragend entwickelt. Wir müssen jetzt Wege finden. Ich muss analysieren, warum ist die Situation, wo sie ist? Wo, wo liegt der Fehler, sage ich jetzt mal? Das kann ich alles jetzt noch nicht wirklich beantworten.
Stefan, und mal weg von der Mannschaft, vielleicht nochmal hin zu dir, zu deinem neuen Job. In ähnlicher Position bei den Eisbären haben wir am Anfang gesagt, was nimmst du denn mit aus dieser Erfahrung? Oder hast du in dieser Zeit, in der du jetzt auf Jobsuche warst, auch gesagt, okay, das möchte ich anders machen? Hast du auch bei dir gemerkt, dass eine Entwicklung da tatsächlich kommt oder kommen muss? Weil so ein erster Job, den du da in Berlin hattest, sicher auch ein Learning ist für den jetzigen Job.
Du, ganz klar, du willst ja, oder du hoffst ja eigentlich immer, dass du aus deinen Fehlern der Vergangenheit lernst. Und ich habe zu meiner Zeit in Berlin in den ersten 3 Jahren als sportlicher Leiter mit Sicherheit Dinge gemacht, auf die ich stolz bin. Die Mannschaft hat sich in den 3 Jahren jedes Jahr verbessert, von Pre-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale. Im 4. Jahr war sie im Finale. Das war auch noch eine Mannschaft, die sehr, sehr viel mit mir zu tun hatte, sage ich jetzt mal. Also von daher, ergebnistechnisch war das nicht alles verkehrt. Aber ich habe mit Sicherheit hoffentlich viel dazugelernt, wenn es darum geht, zu kommunizieren. Das Wort benutze ich sehr oft, aber das halte ich einfach für absolut elementar, was diesen Job angeht. Und ich habe auch, ja, ab und zu, wie soll ich das sagen, ich sag mal so, das, was ich gelernt habe, ist, wenn ich diese Verantwortung für diesen Job übernehme und im Endeffekt auch für das Resultat dafür verantwortlich gemacht werde, dann will ich auch derjenige sein, der die Entscheidungen am Ende trifft. Mhm. Und das werde ich mit Sicherheit hier jetzt so machen.
Ja, das haben wir auch eingangs, als du dann eben noch kurz telefoniert hattest, nochmal besprochen, weil wir im Sommer ja auch gequatscht haben in einem unserer Podcasts, wo du ja auch nochmal gesagt hast, hey, in Berlin war das später für mich so, viel Scouting, das ist nice to have, aber ich wollte eigentlich anders eingespannt sein. Ich will etwas machen, wo ich selber mehr machen kann. Insofern bist du jetzt eigentlich an der Position, wo du hin wolltest. Also perfektes Berufsbild jetzt, oder?
Ja, das ist die Position, die ich im Endeffekt haben wollte. Ich glaube, hier, ich hab in den vergangenen paar Wochen auch verschiedene Gespräche geführt, hatte auch die Möglichkeit, hatte ein wirklich konkretes Jobangebot für eine komplett andere Position jetzt, sage ich in dem Sinne, die sehr, sehr interessant war, von der ich auch glaube, dass sie mir wirklich Spaß gemacht hätte und alles, aber wenn ich dann da gesessen bin und die 2 Dinge miteinander verglichen habe, habe ich eindeutig mehr Gedanken investiert an diese Position, in der ich jetzt bin, habe mich damit beschäftigt, habe mehr Ideen gehabt, ich war einfach mehr involviert, was diese Sache angeht, und deshalb glaube ich und hoffe ich schon, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
Ja, und das, was du gemacht hast, ja dann auch für Berlin in Verbindung mit Nordamerika und den Kings, ist ja sicherlich nicht nachteilig für das, was jetzt kommen wird. Ich denke mal, dein Telefonbuch ist nach wie vor auch als ja in Amerika lebender bis vor kurzer Zeit, wenn man so will, ist das ja etwas, was dich wahrscheinlich in dem Job dann auch nochmal nach vorne bringen kann und somit dann auch die Ice Tigers. Sind wir gespannt.
Ja, das hoffe ich.
Ja, dann wünschen wir dir eine gute Zeit, dass du da richtig ankommst, dich eingroovst mit allem, was dazugehört, auch dem Telefondienst, und dass du happy bist mit dem, was du jetzt tust, obwohl du ja auch, muss man sagen, bisher ja auch ein erfolgreicher Podcaster warst. Aber gut, ne, manche Karrieren gehen nach oben, bei uns bleibt sie halt immer da, wo wir sind. So ist es halt, ne? Dementsprechend.
Der Podcast, ich habe mich mit Daniel darauf geeinigt, dass wir versuchen werden, bei bestimmten Gästen weiterhin zusammenzuarbeiten. Den ein oder anderen ehemaligen Spieler,
okay,
den müssen wir noch zusammen interviewen. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Alles klar. Also, schön zu hören. Und dann wünschen wir dir alles Gute und toi, toi, toi für den Job bei den Ice Tigers.
Stefan, danke.
Ich danke euch auch. Weiterhin viel Spaß.
Danke, jo, ciao.
Ciao.
Viel Spaß. Bei denen geht's weiter übrigens am Samstag mit der Verzahnungsrunde daheim. Als erstes gegen Iserlohn. Und dann spielen sie Donnerstag nächste Woche das 2. Spiel in Köln.
Ja, da wird es dann natürlich auch darum gehen. Du kannst jetzt nicht mehr die ganz großen Dinge reißen, aber vermutlich sich vor allem aus dieser Verzahnungsrunde mit vielen Siegen möglichst Schmuck nochmal zu verabschieden, auch wenn da der Weg Richtung Playoffs natürlich jetzt mit 17 Punkten verbaut ist, sage ich mal. Ich weiß noch nicht mal, ob es rechnerisch möglich wäre, aber das wäre dann wahrscheinlich ein kleines Weltwunder für die Ice Tigers. Ja. Haben wir das eingeordnet? Nürnberg, wie geht's weiter?
Ich rechne schon wieder. Natürlich ist das rechnerisch theoretisch
ja, möglich. Aber die spielen ja andere gegeneinander. Richtig. Da ist es ja, also das ist ja, das ist eine Mathematik, da habe ich keine Chance als Fünfer-Mathe-Abo-Mensch.
Also ist schon so, man muss sagen, in der Gruppe Süd kämpft eigentlich um diesen vierten Platz Schwenningen, Straubing und Augsburg. Und in der Gruppe Nord, da würde ich sagen, ist es deutlich enger. Da ist Düsseldorf, Köln, Wolfsburg und Iserlohn. Also da sind es vier Teams, die da wirklich kämpfen von den Plätzen 3 bis 6, wo die Reise hingeht.
Genau. Ja, leider, wenn man so will, spielen halt richtig nur 6 Mannschaften in beiden Gruppen, um eine Chance dabei zu sein, um es mal so auszudrücken. Und das sind eben die Playoffs, die Top 4.
Aber die Frage ist natürlich auch, wenn man ja sonst immer gesagt gehabt hat, naja, das Gefälle ist so groß durch die 2 Gruppen. Ist da das Gefälle weiterhin so groß oder habe nur ich jetzt das Gefühl, dass zum Beispiel die Gruppe Nord durch diese Einteilung durch das näher zusammengerückt ist und mehr Clubs dann quasi auch durch die Aufteilung noch um den vierten Platz und direkt die Playoffs Plätze spielen.
Du meinst, sie haben das absichtlich gemacht?
Nein. Ich habe nur, nachdem ich mir das da mehrere Stunden angeschaut habe und da rumgerechnet habe und mir so ein bisschen mal die Tabelle angeschaut habe, wirklich sehr eher so systemweise gedacht habe und jetzt nicht so wirklich in der Spielart selber, habe ich mir die Frage einfach nur gestellt, ob das momentan tatsächlich spannender ist. Heißt jetzt nicht, dass ich die Situation per se so sehen möchte. Ja, ich glaube, dass das schon auch abstumpfen kann, wenn du deutlich mehr Spiele hast in der eigenen Gruppe. Und ich glaube auch, dass es irgendwo auch das Ergebnis verfälscht. Aber trotzdem ist es so, dass man, wenn man sich das jetzt anschaut, wie der Basti, richtigerweise gerade gesagt hat, es sind in beiden Teams 6 dabei, die eigentlich kämpfen, mehr oder weniger, und jetzt müssen wir mal wieder in die große Tabelle denken, um den 8. Platz.
Ja.
Und das finde ich jetzt durchaus spannend.
Das hast du auch nicht allzu oft gehabt, tatsächlich auch in der großen Tabelle dann. Also da waren auch immer dann vielleicht sogar oft schon 4 Mannschaften relativ schnell abgeschlagen.
Ja, tatsächlich. Das,
dann hast du immer 2 noch gehabt, die so um den 10. Platz dann noch gekämpft haben.
Das ist so ein bisschen Unterschied, genau, tatsächlich.
Dann lasst uns doch mal wechseln vom Süden in den Norden. Da sind wir auch bei Mannschaften, die natürlich noch darum kämpfen, in die Playoffs zu kommen, abseits jetzt von Krefeld. Und da ist vielleicht so ein bisschen Aschermittwoch momentan am Rhein, im Rhein, nicht im Rhein, aber am Rhein und um den Rhein herum, nämlich in Köln und in Düsseldorf, die ja beide vielleicht so unter dem Radar sind, vor dem, wo sie eigentlich hin wollten, mit einem Punkteschnitt von 1,43, da sind die Kölner Haie momentan zu finden, auf Platz 5 in der Gruppe Nord, wie gesagt, Stand jetzt, heute kommt noch ein Spiel mit den Haien, aber die Düsseldorfer EG, 1,29, man ist 6. Alles noch drin.
Ganz war schon klar. Zweiter, war auch schon Zweiter eine Zeit lang.
Aber sie haben so ein bisschen, vielleicht ist deshalb in der Landeshauptstadt von NRW momentan so ein bisschen die sportliche Krise, denn sie haben 6 Niederlagen in Folge mit 9:28 Toren kassiert, da eben jetzt auch zuletzt zu Hause das 3-6 im Derby gegen die Haie, wo sie dann zum ersten Mal ein Spiel gegen die Haie verloren haben jetzt in der Saison. Vorher hat das ja in den Derbys wunderbar geklappt. Und es fehlen 7% der Punkte, dann wären sie 4. Also man sieht, da ist jetzt noch alles drin in diesen 14 Spielen. Und wir gucken mal, was der Grund vielleicht dafür ist, warum das gerade jetzt, oder wir hören mal rein, warum das gerade in Düsseldorf momentan nicht so funktioniert beim Chefcoach, bei Harry Kreis. Zack, den funken wir auch mal an.
Der Harry freut sich ja, habe ich
gehört. Ja, er hat geschrieben, er freut sich.
Noch.
Er weiß nicht, was kommt. Sind wir natürlich wieder zu spät. Aber das lag jetzt nicht an uns, ausnahmsweise mal.
Es liegt immer an uns. Ja.
Sascha, grüß dich.
Hallo Harry, hier sind der Rick, Basti und meine Wenigkeit. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Sorry, wir sind ein wenig zu spät. Das hatte aber damit zu tun, dass wir auch schon Stefan Ustorf als neuen sportlichen Leiter der Ice Tigers im Call hatten. Und der wurde zwischendurch nochmal abkommandiert für ein Telefongespräch. Deshalb few minutes late. Sorry.
Ja, welcome to being a manager.
Ja, genau. Er muss da jetzt sofort ran. Aber wir wollen natürlich nicht über die Ice Tigers reden, sondern über euch, über dich und die Düsseldorfer EG. Wir haben das gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, Harry, dass ihr gerade in so einem kleinen Slump drin seid mit 6 Niederlagen in Folge. Du weißt besser als jeder andere, warum ihr vielleicht gerade so eine Delle habt. Jetzt geht's aber los in die Verzahnungsrunde. Ist es, mal vorneweg gefragt, jetzt auch aus deiner Sicht, bevor wir auch darauf kommen, was vielleicht zuletzt nicht so gut gelaufen ist, perfektes Momentum, um jetzt einen neuen Impuls zu bekommen, dass man gegen andere Gegner spielt, jetzt in dieser Phase, wo es gerade zuletzt nicht so gut gelaufen ist?
Ja, ich denke, ich finde die Herausforderung jetzt gegen den Süden, die sind sehr stark besetzt, auch von der Leistungsdichte sehr stark. Das wird für uns wieder eine neue Challenge sein. Ich glaube, das ist eine gute Situation für uns, dass wir neue Gesichter bekommen, neue Namen bekommen, auch im Vorbereitung des Spiels andere Videos zu sehen, zu bekommen als die Gegner, die wir schon dreimal hatten. Und das ist sicher ein guter Zeitpunkt für ein Restart.
Harry, wenn man sich eure Saison mal so anschaut, grundsätzlich, wenn man mal draufblickt, dann muss man sagen, ihr seid echt richtig gut in die Saison gestartet. Dann hat es Ausfälle gegeben in der Verteidigung, zwischendrin hat es auch ein paar andere gegeben, aber Zanetti und Johannessen, die sind langfristig raus. Hat es ein bisschen was damit zu tun, warum es in letzter Zeit schwieriger worden ist bei euch?
Ja, Rick, es gibt sicher viele Faktoren. Die Ausfälle, ich meine, der Club hat gesagt, wir werden keine Verstärkungen während der Saison vornehmen. Die zwei Neuverpflichtungen mit Kyle Kaminski und Jan Bredek, das waren wirklich aufgrund von langfristigen Ausfällen in der Verteidigung. Das ist schon richtig. Wir hatten auch über eine längere Phase, das waren, glaube ich, mindestens 4 oder 5 Spiele, auch nur mit 5 Verteidigern gespielt, sage ich mal. Das heißt, das hat schon, glaube ich, ein bisschen Kraft gekostet, wobei die Spieler das nie sagen würden. Und dieses Up and Down in der Mannschaft, das gibt es immer. Wichtig ist, dass man dann, wenn man im Tal ist, so schnell wie möglich rauskommt. Das ist uns dann ein bisschen schwer gefallen. Unser Powerplay hat ein bisschen nachgelassen. Die Anzahl der Tore, die wir geschossen hatten, hat ein bisschen nachgelassen. Und ich denke, wir haben auch ein oder andere Gegentreffer bekommen. Die hätten vielleicht unter anderen Umständen, wären sie nicht gefallen. Und das nagt natürlich auch, denke ich, auch ein bisschen am Selbstvertrauen unserer zwei jungen Torhüter und auch dann, das überträgt sich dann auf unsere Mannschaft.
Aber Harry, es ist ja, man sagt ja auch immer, normal im Laufe einer Saison, dass so ein Tief kommt. Siehst du es relativ entspannt oder schrillen bei dir schon ein bisschen die Alarmglocken, weil du sagst, vor allem Selbstvertrauen mit den jungen Torhütern ist nicht so weit her oder wird dann natürlich hart daran gearbeitet, denen das Selbstvertrauen auch wieder zu geben, dass man dann insgesamt von hinten raus wieder stabiler wird? Also ich meine, du bist ja ein Trainer, der viele, viele Situationen und wahrscheinlich auch solche Situationen schon x-mal durchgemacht hat.
Ja, genau. Das ist nicht mein erstes Rodeo und dafür heißt es auch Ruhe bewahren. Das ist so. Wir schauen uns genau die Situationen an und wir haben auch verschiedene Faktoren angesprochen. Ich meine, es liegt ja, wie gesagt, wir haben ja das Projekt zwei junge Goalies. Das sind wir eingegangen. Wir haben auch regelmäßig gewechselt. Das heißt, jeder wusste, wann er spielt, wie er sich vorzubereiten hat. Aber wir wissen auch, dass ein Torwart, das hängt viel mit dem Mentale zusammen. Und da haben wir auch im Unterzahl, sag ich mal, ein paar Tore bekommen, ja, wo es auch nicht so geklappt hat. Und das summiert sich, glaube ich, im Laufe der Saison. Und dann eben, dann verliert man ein Spiel, zwei Spiele, drei Spiele hintereinander. Und fängt das Vertrauen vielleicht insgesamt ein bisschen zu schwanken. Wir schauen uns ganz genau an, okay, wie sind die Tore gefallen, sind Fehler geschehen innerhalb unseres Systems oder sind Fehler geschehen außerhalb unseres Spielsystems? Solche Fehler werden sofort angesprochen, auch korrigiert. Fehler innerhalb der Saison, innerhalb des Systems meine ich, Kampf, Bad Pass, Unlucky Bounce, das kann immer passieren. Was wir auch thematisiert haben, waren Strafzeiten, dass wir doch vermeidbare Strafzeiten genommen haben, die uns auch nicht geholfen haben in der Phase.
Wenn ich mir jetzt mal das Spiel anschaue am Montag, das Derby, dann geht es ja ein bisschen in die Richtung, was du sagst. Ihr kriegt im ersten Wechsel mehr oder weniger gleich mit dem ersten Schuss den ersten Gegentreffer. Dann gibt es einen Konter zum 2-0. Ihr selber habt einen Konter, 3-1, kriegt das Ding aber nicht rein. Dafür gibt es dann noch ein 3-0 im Powerplay. Das ist eigentlich so ein Drittel, wie du ein bisschen jetzt defensiv besprochen hast. Da waren wir einmal, kommt da komisch rein, dann war man nicht hundertprozentig bereit. Auf der anderen Seite hat man nicht das Selbstvertrauen, dass man vorne die Tore schießt und trotzdem kommt man im zweiten Drittel wieder zurück, ist eigentlich dran. Es fehlt aber dann der Punch nach vorne. Ist das so ein bisschen die Situation?
Ja, ich meine, Rick, du kennst es ja. Salvador hat ja lang genug gespielt. Wenn es bei einem nicht so läuft, dann sucht man eher vielleicht eine kompliziertere Lösung als wirklich die einfache Lösung. Oder man vertraut dann nicht mehr seine Instinkten. Man hat eine gute Lösung. Instinktiv würde man die unter anderen Umständen machen, aber ja, da gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit. Und dann ist dieser Fenster der Gelegenheit ist schon zu. Und das ist uns mehrmals passiert, wo wir auch gesagt haben, vielleicht, wie wir Tore am Anfang der Saison geschossen haben, mit viel Scheibenbewegung in der Offensivzone und jemand freigespielt haben, das werden wir im Moment auch nicht bekommen. Wenn ich an das Tor von Busas denke gegen Köln, der Tobi aus der Drehung schießt die Scheibe Richtung Tor, Busas fällt sie ab und die ist drin. Und diese, man sagt ja Dirty Goals, das kennt man, diese nicht so schöne Highlight Goals, da arbeiten wir mehr dran, um einfach eben diesen Knoten, diesen offensiven Knoten zu lösen, egal wie, dass wir einfach mehr Offensive kreieren. Ohne groß nachzudenken und ohne komplizierte Spielzüge zu suchen.
Und wenn wir da jetzt mal vorausdenken ein bisschen, Harry, jetzt habt ihr eine Woche frei, um alles sacken zu lassen und geht's aber gleich richtig los. Ihr habt dann Montag, Mittwoch, Freitag, drei Heimspiele hintereinander. Wie nutzt du jetzt diesen Break? Hast du der Mannschaft auch erstmal gesagt, hey Jungs, bleibt mal 4-5 Tage weg von der Eishalle, dann sortieren wir uns neu, keine Ahnung. Wie geht man das dieses Jahr an? Weil früher gab es ja auch das, dass man gesagt hat bei so einer Pause, hey Jungs, macht mal kurz Urlaub. Geht halt derzeit schwer. Wie handhabt ihr das Ganze?
Ja, ich meine, die ganze Saison ist von sowas geprägt. Die Jungs haben keine Möglichkeit, irgendwie außerhalb der Kabine, außerhalb des Stadions, ein Sozialleben ist nicht vorhanden. Wenn die keine Familie haben, dann sind sie zum großen Teil alleine. Und wir haben jetzt auch in den letzten Spielen, und das muss ich die Mannschaft sehr zuschreiben, egal wie das Spiel stand, wir haben das Spiel nie aufgegeben. Auch in Berlin, als wir zurücklagen, im letzten Drittel sind wir raus und haben 1-1 gespielt. Wir geben kein Spiel verloren. Das heißt, die investieren physisch und auch mental viel in den Spielen, obwohl man durchaus sagen könnte, im letzten Spiel, no chance. So, da war es wichtig, dass die sich mental einfach erholen, tanken, wie auch immer das sein mag, ob sie zu Hause bei der Familie sind oder den Bruder treffen, physisch sich erholen. Wir haben auch den Ausfall von Jerome Flake zu beklagen, von Alenov. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit am Montag auch nicht dabei sein. Sowohl mental wie physisch, insbesondere mental, versuchen eben ein Reset zu machen und mit voller Elan und Fokus ins Training wieder einzusteigen.
Okay, klingt für mich so, als wenn natürlich durch die Saison, die sehr speziell ist, du als Trainer auch noch ein paar andere Schalter, ein paar andere Hebel in Gang setzen musst, weil eben der mentale Faktor aufgrund der Situation ein viel wichtigerer wird. Also ist das auch etwas, was einen als Trainer ganz anders herausfordert, sage ich mal, als das in der normalen Saison jetzt der Fall wäre? Also dass dem mentalen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, so eine Wichtigkeit zukommt, dass man vielleicht, keine Ahnung, ein PK, wo ihr jetzt auch gerade nicht so erfolgreich seid, auch mal weglassen muss und eigentlich eher dazu übergehen muss, die Jungs stark zu reden, als ihnen nur auf dem Eis zu erklären, wo sie hinzulaufen haben.
Ja, sowieso. Das ist ein sehr guter Punkt. Sowieso. Wir versuchen da, natürlich sind wir kritisch in der Auseinandersetzung mit der Situation, wie wir es besser machen könnten, aber so groß Druck aufbauen, also das geht, glaube ich, jetzt bei uns. Ich kann ja nicht für andere Clubs sprechen, ich kann auch nicht für andere Trainer sprechen, aber schon als wir in die Saison hineingestiegen sind, haben die Spieler auf sehr viel verzichtet. Auch mit sehr vielen Unsicherheiten gestartet, auslaufende Verträge, die waren sehr dankbar, dass die überhaupt die Saison beginnen konnten und ihren Beruf ausüben könnten, aber mit fortlaufender Dauer, das sind sicher Gedanken, die Spieler mit sich tragen, auch im Hinterkopf haben. Das heißt, auch hier geht es nicht darum, einen Spieler bloßzustellen und fertig zu machen. Es geht den Spieler darum, sich auf die Aufgabe für den Club vordergründig zu stellen, die zu lösen und so weit zu kommen wie möglich als Mannschaft. Und dann ist auch der Spieler gut gedient.
So weit zu kommen, bleiben wir mal ein bisschen positiv. Ihr seid eigentlich nur 4 Punkte weg vom Playoff-Platz. Jetzt kommt die Verzahnungsrunde, wir haben es angesprochen. Was glaubst du, ist noch drin in der Mannschaft? Und was mich auch interessiert, wir haben es selber heute auch mal schon besprochen. Glaubst du, dass die Gruppe Süd insgesamt stärker besetzt ist oder kann man das schwer sagen?
Ja, also eben, wir haben ja die Spieler noch vor uns und wir werden selbstverständlich ein Spiel nach dem anderen. Ich habe ja auch eingehend gesagt, es ist sicher erfrischend, neue Trikots, neue Gesichter, neue Namen, einfach andere Mannschaften zu begegnen. Moral und Kampfgeist der Mannschaft ist intakt. Das heißt, alles ist möglich. Ja, der Süden, da ist schon eine Leistungsdichte dort. Wenn man Mannheim, München und Straubing, das sind 3 Mannschaften, die vergangene Saison unter die ersten 3 waren, dann kam Berlin an 4. Stelle, wir an 5. Stelle. Da ist schon eine ausgeprägte Leistungsdichte dort. Aber nichtsdestotrotz, man muss 60 Minuten spielen. Man hat einen Gegner, der auch gewinnen will. Und wir wollen eben die Punkte, die wir jetzt gelassen haben, natürlich versuchen, in dieser Runde zurückzuholen.
Und natürlich geht es für euch darum, in jedem Fall irgendwie auf diesen Platz 4 zumindest zu kommen. Jetzt ist logischerweise Düsseldorf natürlich auch Hockeytown. Inwieweit merkst du, auch wenn es eine besondere Situation ist, eine besondere Saison, ist klar, aber am Ende des langen Weges will ja doch jeder irgendwie in die Playoffs kommen. Das hat man ja auch an der einen oder anderen Nachverpflichtung bei den ein oder anderen Teams noch gemerkt. Inwieweit merkst du, dass in Düsseldorf natürlich auch für dich oder insgesamt für die Mannschaft auch schon ein Druck zunimmt? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich weiß nicht, wo der Druck herkommt, meinst du? Also Niki hat noch nichts zu mir gesagt. Dein Job ist in Gefahr, wenn wir diese Tabellenplatz erreichen oder nicht erreichen. Das ist noch nicht vorgekommen. Wie gesagt, wir sind in die Saison hinein mit gewisse Mannschaft, mit gewissen Voraussetzungen und mit einem sehr guten Start. Also eigentlich denke ich nicht daran. Also mein Gedanke ist die Mannschaft in bestmöglicher Verfassung aufs Eis zu schicken, bestmöglich vorzubereiten, um so viele Punkte wie möglich zu bekommen, dass die Zuschauer, die nicht im Stadion sind und zu Hause verfolgen und natürlich auch wollen, dass ihre Mannschaft gewinnt, dass unsere Gesellschaften wollen, dass unsere Mannschaft gewinnt, das ist uns schon bewusst. Aber das leitet uns nicht. Was uns leitet, ist einfach die Vorbereitung und den Einsatz für den Spielen.
Dann wünschen wir dir auch alles Gute und der Düsseldorfer EG, dass ihr das noch erreicht, was ihr erreichen wollt. Und das kann ja nur das Ziel Playoffs sein und dementsprechend danke für deine Zeit. Beste Grüße an den Rhein.
Vielen Dank.
Ja, danke, Harry. Mach's gut. Ja, ciao.
Ciao. Servus. Ciao. Ciao.
Ich glaube, du hast die erste Frage gar nicht so gemeint, gell?
Nein, ich meinte gar nicht, was seinen Job betrifft jetzt. Das kann er ja dann jetzt auch im Nachgang nochmal hören.
Deswegen musst du jetzt
Nein, er hat das jetzt persönlich. Ich meinte natürlich, dass das immer entsteht. Insofern, dass das am Anfang alle sagen, gut, wir spielen hier irgendwie eine Saison. Wir sind froh, dass wir alle spielen. Aber wenn du dann mal drin bist, ist es halt sportlich. Ob das jetzt Fußball ist in der Bundesliga, da geht es dann natürlich in dem Fall bei den Sportarten noch um Auf- und Abstieg. Diese Problematik hast du jetzt in der Saison noch nicht. Aber wir haben es bei Usti auch schon gehört. Er denkt ja auch schon an das, was dann kommt, nämlich die nächste Abstiegssaison, die möglich ist mit der Idee. Von daher ist natürlich ein Druck da und der ist in Düsseldorf selbstverständlich da und groß, genau wie in Köln auch, auch wenn die eine Mannschaft jetzt haben, die nicht automatisch dafür sorgt, vielleicht, dass du da ganz oben mitspielst, aber irgendwo will halt jeder Gesellschafter, jeder, der dafür verantwortlich ist, dann doch irgendwann Resultate sehen. Das meinte ich damit, dass natürlich dann in einer Stadt wie Düsseldorf mehr drauf geguckt wird, ob die Düsseldorfer EG zumindest unter die Top 8 kommt oder in der Gruppe eben in den besten 4 dabei ist, damit du zumindest Playoffs spielst. Auch das ist ja für das, was kommt, für Image, für vielleicht dann auch irgendwann nochmal Geld mit Zuschauern. Wir wissen ja auch nicht, wie sich das in den Playoffs dann darstellt. Stand jetzt hat keiner eine Ahnung, was irgendwie mit Inzidenzen passiert. Also im Fußball gibt es jetzt die Idee, in Rostock zum Beispiel am kommenden Wochenende mal mit ein paar Zuschauern zu spielen, mit rund 700. Wer weiß, wie das in den einzelnen Städten und Stadien dann noch vonstatten geht. Von daher ist das, glaube ich, schon nach wie vor ein ähnlicher sportlicher Druck, wie er immer da ist, wenn du eine Saison spielst. Das meinte ich dann auch. Nevertheless, sind wir gespannt und freuen uns auf die Verzahnungsrunde. Also ich glaube, alle sind heiß, das hört man immer wieder raus. Die haben Bock auf andere Gegner, auf andere Typen, auf andere Gesichter.
Ich habe neulich übrigens gehört, hat jemand zu mir gesagt, warum sagst du immer Verzahnungsrunde? Da bin ich auch erstmal gekommen. Verzahnungsrunde, ja. Wer kommt da eigentlich drauf? Oder was ist das für ein Wort?
Geflügeltes aber, Wort, keine Ahnung. Ja.
Die also Ligen verzahnen trotzdem sich. So. Die zwei Gruppen verzahnen sich.
Ich finde das ein ganz normaler Begriff eigentlich, ihr nicht.
Ja, du hast ja auch
Crossover.
Tja.
Was?
Bunten Wortschatz.
Ja. Zahnarzttechnisch oder was?
Nee, den hast du wirklich. Also man kann dir ja viel vorwerfen, aber mit Worten kannst du einigermaßen gut umgehen.
Na hin und wieder.
Nicht viel, aber mit den Worten schon.
Ich klaue dem Rick immer die Worte.
Los geht's auf jeden Fall mit der Verzahnungsrunde. Am Samstag, den 20. März, ist das erste Spiel, 17.30 Uhr Nürnberg gegen Iserlohn. Und dann geht's am Sonntag weiter mit zwei Spielen hintereinander. 14.30 Uhr Straubing gegen Bremerhaven und 17 Uhr Berlin gegen Augsburg. Natürlich alles wie gewohnt bei Magenta Sport.
So ist es. Zu guter Letzt, mehr oder weniger. Zwei hätte ich noch. Und zwar habe ich eine Zuschrift bekommen von einem Podcast-Hörer auf Twitter. Verkehrswende Bergstraße heißt der. Komischer Titel. Der hat sich nochmal bezogen auf unsere Folge 37, die da heißt Knatte, Fiatte, Ochtjatte. Was damals die Idee von uns war, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau zustande gekommen ist.
Das war Schwedisch.
Schwedisch für Tick, Trick und Track.
Finnisch war das. Ja.
Schwedisch. Und daraufhin hat er uns die kompletten internationalen Namen von Tick, Trick und Track geschickt. Also wie das in den meisten Ländern ausgesprochen wird. Und als kleines Entertainment-Highlight würde ich da nochmal ein paar vortragen wollen, denn da sind echt coole dabei. Ein paar habe ich noch so auf dem Schirm, aber Weltklasse. Also Finnland zum Beispiel heißen die drei Typen Tupo, Hupo und Lupo. Slowenien Pack, Zack und Mack. Kroatien finde ich auch gut. Hinko, Dinko, Winko. oder Slowakei. Hui, Dui, Lui.
Hui, Dui, Lui hab ich gewusst.
Ungarn, Tiki, Niki, Vicky. Und Estland ist auch geil. Hups, Tups, Lups. Finde ich auch groß. Ja. In Russland heißen die ganz simpel Billy, Willi, Dilli. Das hat er uns alles zugeschickt. Und Norwegen ist natürlich überragend auch mit Ole, Dole und Doffen. Dänemark ganz einfach, Rip, Rap, Rup.
Ich schieb ihn runter. Schieb ihn weg vom Mikro. Weißt du, wie die denn wirklich heißen? Englisch?
Huey, Dewey und Louie.
Ah, okay, wusstest du. Oder hast du es jetzt abgelesen?
Das stand da ja auch drin. Also da,
das du war wusstest das nicht?
Naja, schon weiß ich das. Also,
also nicht?
Doch, doch, doch.
Ja oder nein jetzt?
Das hätte ich zusammengekriegt.
Italienisch?
Qui qua quo. Das ja, steht da nicht
qua,
dabei.
Qui quo qua, ja, genau.
Qui quo qua, ja. Frankreich? Riri, Fifi, Lulu.
Juanito, Jorito und Jamito.
In España, sí. Und Türkei, da ist natürlich jetzt blöd, wenn ich das ausspreche, weil ich echt nicht weiß, wie es genau betont
bitte.
Wird. Aber ich sage jetzt einfach Chin Chan Chem.
Ist toll.
Ja. So, also diesen intellektuellen Beitrag hätte ich dann noch beizusteuern gehabt.
Das ist natürlich toll. Da freuen sich alle.
Und heute ist ja St. Patrick's Day.
Deswegen bist du ganz in Grün heute.
Deswegen hast du so einen feierroten Saubierschädel auf. Hast du schon ein paar reingestellt oder was?
Kindesumzug in der
Ehefrau. Ich muss ganz ehrlich sagen, St. Patrick's Day, das wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt, bis ich dann in Amerika war und da war das ja.
Du bist einfach mitgegangen, hast mitgefeiert,
hast nee,
was zu zelebrieren.
Aber da hatten die ja wirklich da in der Innenstadt Boston und so weiter, das war, ist ja Wahnsinn da. Das ist ja ganz, ganz groß. Da ist ja.
Ja, die färben ja auch Flüsse grün, die durch Städte fließen.
Ja, mir war das nicht so klar.
Das ist auch hier groß. Meine Jungs spielen ja im Sommer Hurling, irischer Nationalsport.
Und die spielen Hurling?
Ja.
Was ist Hurling?
Mega Sport, finde ich. Ich finde Hurling überragend.
Ja, das spielen die.
Ich habe schon drei TV-Sendern vorgeschlagen, übertragt. Ich finde das mega. Ich war in Irland und habe mir ein Hurling-Spiel angeguckt und dann wird das rauf und runter im Fernsehen übertragen. Ich bin überhaupt nicht mehr losgekommen. Ich habe, glaube ich, 8 Stunden vor der Glotze gesessen, weil ich das mega finde.
Und dieser komplette Verein finanziert sich fast ausschließlich aus dem Guinness-Verkauf am St. Patrick's Day. Aber also zurzeit natürlich deswegen die Finanzierung schwierig derzeit.
Ich kenne Curling, aber hilf mir mal, was Hurling ist.
Hurling ist der irische Nationalsport. Das ist eine Mischung aus Lacrosse, Rugby, Fußball.
Du hast so ein mit so einem Netz, so ein
Lacrosse-Schläger?
Nee, das ist kein Lacrosse-Schläger, ja, sondern der ist so abgeflacht. Du hast ihn in der Hand
wie
ein Tennisschläger aus Holz, der aber keine so große Schlagfläche praktisch hat. Du kannst den Ball, das ist ein relativ schwerer Ball, ähnlich wie ein Baseball, den kannst du tragen, den kannst du aber auch auf dieser Kelle praktisch führen. Und dann musst du ihn aber immer auf und ab und dann gibt es Tore, da ist auch ein Torwart drin. Du kannst unten Tor schießen, du kannst aber auch über die Latte praktisch wie beim Rugby Punkte erzielen.
Beim American Football oder Rugby.
Genau, ja, es Rugby ist eine Mischung aus allem so ein bisschen.
Ziemlich cool.
Also sehr dynamisch. Intensiver Sport, ja, ja. Sehr dynamisch.
Deshalb fand ich das auch so fernsehaffin, weil ich dachte, boah, das ist total actionreich, da geht's richtig ab. Da war wenig Stillstand, was ja für so Sportarten immer ganz gut ist. Apropos Stillstand, das vielleicht noch als Last News.
Schau, wer schaut.
Hurling.
Schau, wer schaut.
Schlechte Nachricht gab es noch vom Deutschen Eishockeybund. Die haben nämlich die Saisons der Nachwuchsligen abgebrochen. U20, U17 war ja schon unterbrochen seit Ende letzten Jahres. Und haben schon letzte Saison kein Meister ermittelt. Schade.
Meister wurde aber schon ermittelt, tatsächlich.
Ja.
Im Frauen-Eishockey.
Das stimmt, ja. ESC Plan Eckert gewonnen. Ne?
Glückwunsch,
genau. Shoutout an
die Ladies. Ja gut, dass wir den noch untergebracht haben, den Shoutout.
Ja, ist immer schade. Mir ist das immer ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich verständlich, weil es dann auch irgendwann nicht mehr anders geht. Auch von der Planbarkeit und Terminen geht es sich da nicht mehr aus. Aber das ist etwas, was mir persönlich echt wehtut, weil Profisport, gut, dass er läuft, ist auch wichtig. Aber der Unterbau, dass der überhaupt in diesem Corona-Jahr jetzt echt über 12 Monate und noch mehr komplett untergeht, dass diese ganzen jugendlichen Leistungssportler teilweise ihren Sport nicht mehr ausüben können, das ist schade.
Ich muss sagen, da geht es jetzt mir nicht mal um die Heranführung an den Leistungssport oder ob da jemand mal Leistungssportler wird oder nicht, sondern da geht es ja eigentlich um viel mehr. Das ist ja für mich, ist Sport ja ein soziales Miteinander, wo du sehr wohl bei Teamsportart, Teamgefüge lernst, mal zurückzustecken, dich mal durchzusetzen, dich mal zu reiben, durchzubeißen und andere Sachen.
Du
und
lernst fürs Leben.
Danke. Und ich sehe da eigentlich die viel größere Herausforderung, dass Kindern momentan voller Bewegung, was sowas dann gegeben ist, das nicht unbedingt heißt, dass das dann jeder auch daheim so weiter gefördert wird oder gefördert werden kann, dass sie die Bewegung haben, das ist das eine. Aber das soziale Miteinander, das tut mir echt viel mehr noch leid für Kinder, die das momentan nicht haben und was die da versäumen und was da verloren geht, als die Leistungsdichte für ein Jahr zu beurteilen. Natürlich ist das bitter und für alle die dann irgendwo auf dem Sprung sind, irgendwo, wo es weitergeht, ist das alles scheiße. Aber ich finde einfach, dass der Sport viel mehr ist als Sport. Sport ist für mich eine Erziehung. Und das kann ich selber sagen. Ich glaube, ich bin durch Eishockey auch mit erzogen worden, in der Eishalle erzogen worden. Ob das alles immer so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht im Nachhinein.
Gut, dass du überhaupt ein Stück weit erzogen wurdest.
Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Das geht einfach ab. Ja, also in der Schule ist ja auch nicht so viel da, wo man sich wirklich trifft vor Ort, wo man im Kollektiv lernt, auch sich was abschauen kann von Größeren. Ja, und trotzdem vielleicht auch mal lernt, mit gewissen Gefühlen umzugehen, mit gewissen sozialen Sachen, die man lernen muss, umzugehen. Und das ist einfach, das finde ich viel, viel schlimmer, was da letztendlich fehlt.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danach kann nichts mehr kommen.
Word.
Gut. Dementsprechend danke fürs Zuhören. Ihr lieben Eishockey-Fans da draußen. Lasst uns ein Abo da, lasst uns einen Kommentar da. As you like. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast euch reinschraubt über die Ohren und das auch in den kommenden Folgen tut. Das war die heutige Folge, die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Macht's gut, beste Tschüss. Grüße, ciao.
Let's go, Ronnie.
Come on, I'm checked. Was war das? Schau dir das auf dem Video an!
Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.